Es freut mich, dass wir heute unser Studium in den zwei Petrusbriefen beenden. Es ist ein wunderbares Studium gewesen. Über 13 Wochen haben wir studiert, was der Petrus für ein Erbe sozusagen von dem, was er vom Heiland übernommen hat, den Nachfolgen Jesu gibt. Wir haben gesehen, dass der Petrus fokussiert ist auf ein Ziel. Als ich am Anfang dieses Quartals und auch davor mich vorbereitete, um herauszufinden, was will der Petrus sagen, da musste ich mir etliche Male diese zwei Briefe durchlesen, um einen Weg zu sehen, um einen roten Faden zu sehen, den er durch den Heiligen Geist uns vermitteln will. Und es war nicht einfach, weil der Petrus schreibt sehr konzentriert, er verwendet in einem Satz sehr viele Details, so wenn man die nicht kennt, dann weiß man nicht, wohin er will. Wir haben eines ganz klar herausgestellt, dass der Petrus den Weg des Gläubigen von der Neugeburt bis zum Ziel beschreibt. Der Weg in den Briefen des Petrus ist niemand anders außer Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist ihn gegangen. Aber sehr viele Christen denken, wenn Christus den Weg gegangen ist, müssen wir ihn nicht mehr gehen. Das ist natürlich ein großer, großer Selbstbetrug, der sich versteckt hinter so einer Idee, so einem Glauben, der meint, wenn Christus der Weg ist, dann muss ich ihn nicht mehr gehen. Aber der Petrus macht deutlich, dass Christus der Weg ist. Er hat ihn gebahnt durch dieses Dickicht, durch die Finsternis dieser Welt, und er öffnet ihn für uns. Und unser Weg beginnt mit der Neugeburt. Man könnte sagen, die Neugeburt erfordert zuvor das Kreuz, und dann werden wir neugeboren, wenn das Alte stirbt, und dann beginnen wir diesen Weg zu gehen. Und das Ziel dieses Weges ist nichts anderes, als den Charakter Christi zu haben. Und der Petrus hat ein Ziel, nämlich dieser Charakter Christi muss offenbar werden, wenn Jesus Christus kommt. Und der erste Gedanke, den er so im Verlaufe schreibt, ist die Gefahr des Christen vom Weg abzukommen und damit irgendwo im Dickicht zu landen. Und das möchte er sicherlich mit diesem Schreiben verhindern, auf der einen Seite. Aber es geht nicht nur darum, sich auf das Falsche oder das, was uns vom Weg abbringen könnte, zu konzentrieren, sondern es geht um das Verständnis, wozu das Ganze? Warum sollen wir den Weg gehen? Und wir haben in der letzten Stunde, ich hoffe, dass wir das nicht vergessen haben, versucht, das zusammenzufassen. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in denen ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind, und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. So, es gibt also einen Inhalt, der uns auf diesem Weg hält. Und das ist das Wort der Propheten und das ist das Gebot des Heilandes. Die Frage ist nur, worauf konzentriert sich beides? Was ist der Zweck des prophetischen Wortes und des Gebotes des Heilandes? Und wir haben gesehen, dass es einen Zeitverlauf gibt in unserer Weltgeschichte. Es gibt eine Zeit vor Christus und es gibt das erste Kommen Christi, das Kreuz, dann eine lange Zeitperiode bis 1798 des finsteren Mittelalters, wo dann langsam jetzt das Licht kommt, 1798, und die Endzeit beginnt, die ein Volk vorbereiten soll für das zweite Kommen Christi. Und darauf folgt das Millennium und dann das dritte Kommen Christi. Das ist so der Zeitverlauf des Erlösungsplans oder unserer Weltgeschichte. Und die prophetischen Schriften, haben wir gesehen, konzentrieren sich auf drei Hauptpunkte, nämlich alle drei Kommen Christi. Und Petrus macht klar, dass die Propheten geschrieben haben von Christus, wie er kommen sollte. Aber vor allen Dingen seine Herrlichkeit, sein Wiederkehren und das ewige Leben danach. Und jetzt haben wir gesehen, dass die prophetischen Schriften sich alle auf die Endzeit konzentrieren. Und so konzentriert sich auch der Petrus auf eine Zeit, die die Menschen vorbereiten soll auf das zweite Kommen. Das ist letztendlich der rote Faden des Petrusbriefes. Ich habe es versucht klarzumachen, auch in der letzten Stunde. Die Bibel macht keinen Sinn, wenn es nicht darum geht, für das zweite Kommen Christi ein Volk vorzubereiten. Nicht nur ein Volk, aber die ganze Welt muss vorbereitet sein. Wir haben gesehen, dass Jesus nur dann kommen kann, wenn die Früchte reif sind, wenn sowohl Gottes Volk zu der Vollkommenheit geraten ist und ein klares Bild Christi der ganzen Welt darstellt. Durch dieses klare Bild wird die ganze Welt auf Gott aufmerksam. Sie kann ihre endgültige Entscheidung treffen, um mit Gott oder ohne Gott zu gehen. Und dann erst kann das Ende kommen. So, die Propheten konzentrieren sich auf das Ende. Das Gebot Jesu haben wir gesehen, in Matthäus 24, 14 hat dasselbe Ziel. Er sagt, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, als Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und wenn ich noch den Text davor nehme, Vers 13, da sagt Jesus, wer aber ausharret bis ans Ende, der wird gerettet werden. So, die Konzentration des Erlösungsplanes ist nicht während dieses Verlaufes der letzten 6000 Jahre. Der Endpunkt, das ist das, worauf alles hinarbeitet. Darum hat Jesus das Gebot der Evangeliumsverkündigung gesagt, damit in der Zeit klar wird, worauf wir hinsteuern. Die Prophetie und das Gebot Jesu will ein Ende erreichen. Es muss doch endlich zu Ende gehen mit dem Drama dieser Weltgeschichte. Und darum schreibt Petrus, und deshalb sagt Petrus, schreibt auch der Paulus, dass diese Dinge erfüllt werden. Weil das Ende kann nicht kommen, weil es abhängig ist von der Vorbereitung der Welt. Es muss eine Klarheit entstehen, so wie bei Noah, zur Zeit Noahs. Hat Noah 120 Jahre die Arche gebaut. Und die Menschen hatten Zeit, in die Arche zu kommen. Aber als Noah mit seiner Familie hineinging, blieben sie alle draußen. Stellt euch vor, sie wären alle in die Arche gegangen, nachdem sie gesehen haben, wie die Tiere von alleine in die Arche gehen, pärchenweise. Dieses Phänomen müsste sie doch wachgerüttelt haben. Müsste ihnen doch klar gemacht haben, hier kommt es zu einem Ende. Die Tiere gehen in die Arche von alleine. Sie nehmen ihren Platz dort ein. Vielleicht haben Neugierige so da reingeguckt und sind reingegangen, aber sind nicht drin geblieben. Und dann ist hier der letzte Aufruf des Noah an die Menschen seiner Zeit. Und er steht in der Tür, seine Frau, seine Kinder und die verheirateten Kinder sind drinnen mit ihren Frauen. Und hier steht Noah ein letztes Mal und sagt, wer will, soll reinkommen. Wer nicht in der Arche ist, wird verloren gehen. Und er geht rein und die Tür wird nicht abgeschlossen von einer Menschenhand. Die Tür wird abgeschlossen von Gottes Hand. Weil die Zeit der Entscheidung ist vorbei. Was hat die Menschen gehalten, dass sie draußen blieben? Nichts. Nichts außer ihr Unglaube, ihre Verstocktheit, ihr verkehrtes Herz war so verkehrt, dass es keine Möglichkeit mehr hatte. Ganz egal, wie lange Gott noch gewartet hätte, dass jemand gerettet wird. Und genauso ist es in der letzten Zeit. Und ich habe hier die Endzeit rausgepickt, so als Überblick über die Petrusbriefe. Heute. Der Petrus schreibt aus der Vergangenheit für heute, weil er möchte für das Ende ein Volk vorbereiten. Er weiß, wie schlimm die Zeiten werden sein in unseren Tagen. Wie viel Verwirrung wird da herrschen. Deshalb hat Gott schon im Alten Testament, schon vor Christus, durch die Propheten und durch die Jünger vorbereitet alles für diesen Zeitpunkt von heute bis zu den sieben Plagen. Das ist die Tür, die zugeht an der Arche. Nicht aus Willkür. Nein, weil die ganze Welt gesehen hat, das Angesicht Gottes in seinen Kindern. Die ganze Welt hat erkannt. Und wenn keiner mehr in die Arche will und wenn keiner mehr aus der Arche rauskommen kann, weil Gott die einen versiegelt hat für die Ewigkeit und die anderen versiegelt für den Tod, dann kommen die sieben Plagen, der Zorn Gottes. Lasst uns das klar machen. Zur Zeit Noahs reichte ein Mann. Und noch sicherlich in den 120 Jahren hat er Helfer gehabt. Und Menschen, die vor der Sintflut gestorben sind, die unter den Erlösten sein werden. Aber als Noah in die Arche ging und alle, die lebten, zu der Zeit war ja ein Überblick da. War ja nicht so, dass niemand Bescheid wusste von dieser ganzen Geschichte. Jeder wusste Bescheid. Die Botschaft war an alle Menschen zu der damaligen Zeit gekommen. Es war nicht einer, der ausgelassen wurde. Das war ein intensives Werk des Verkündigung des Evangeliums, der Einladung, um in die Arche zu gehen. Aber jetzt leben wir in dem Typus, in der Wiederholung, wenn man so will, aber in der, wo nicht nur, ich weiß es nicht, wie viel Tausend oder Millionen Menschen gelebt haben damals. Wir haben jetzt 7 oder 8 Milliarden Menschen bald auf dieser Welt. Die müssen alle die Arche sehen. Die müssen alle zur Erkenntnis kommen und eine endgültige Wahl treffen. Deshalb benutzte Petrus das Bild der Arche. Er benutzt es und er benutzt es in diesem Brief im direkten Zusammenhang mit unserer Zeit. Wenn er hier steht im 2. Petrusbrief in Kapitel 3, Abvers 5, denn dies ist ihnen verborgen, dass der Himmel von jeher war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand, haben durch Gottes Wort, wodurch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen. So, hier haben wir Gottes Wort, das jetzt die Dinge hält, damit jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber dafür braucht Gott einen Noah. Und das sind die Jünger, das ist dieses heilige Volk oder das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums, das ist das Volk, das den Noah versinnbildet, das verkündigen soll die Tugenden dessen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Der Petrus will einen Noah, wenn man so will, vorbereiten. Er will ein Volk vorbereiten, die eine Botschaft bringen an diese Welt, damit endlich das Elend aufhören kann. Ohne das Volk Gottes, ohne dass es einen Noah gibt, ohne dass es eine Botschaft gibt, die von einem Ende bis zum anderen Ende der Welt geht, eine klare Botschaft des Evangeliums. Wir haben es ja so manches angeguckt, was das Evangelium ist, auch in dieser Betrachtung, in diesen 12 letzten Stunden. Aber wir werden es nochmal sehr deutlich machen, wenn wir nach diesem Studium ab der nächsten Woche anfangen, den Galaterbrief zu studieren, wo wir den Inhalt des Evangeliums noch einmal klar und deutlich machen. Aber jemand muss dieses Evangelium leben. Das ist nicht eine Botschaft, die nicht mit dem Leben zu tun hat. Deshalb will der Petrus in seinem Brief klar machen das Ziel. Gott braucht einen Noah. Gott braucht ein Volk, dass das fertig werden muss. Aber wie muss dieses Volk sein? Und dieses Volk muss genauso sein, wie die Propheten es beschreiben, in der Endzeit ein heiliges Volk, ein abgesondertes Volk, ein Überrest. Und der Petrus sagt es hier so deutlich, wenn er sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen, Vers 10 in Kapitel 3, wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen? So, was muss davor geschehen? Was muss kommen? Petrus hat ganz genau das Gebot Jesu im Hintergrund. Er weiß, Jesus hat gesagt, das Evangelium muss gepredigt werden auf der ganzen Welt. Erst dann kann das Ende kommen. Und wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig. Weil auf diesem Weg des heiligen Wandels gibt es Gefahren. Man kann abrutschen, weil der Weg immer enger wird und immer enger, bis er nur noch durch den Glauben gelebt werden kann. durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilet auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Das ist, worauf wir gehen. Das ist unser Ziel. Das ist des Petrus klare Aussage. Und ich hoffe, wir vergessen nicht, dass auch der Paulus, den er hier erwähnt, genau dasselbe sagt in all seinen Schriften, und besonders im Hebräerbrief, wo er klar macht, dass wir ans Ziel kommen müssen. Und wo er klar macht, dass alle Gläubigen zu allen Zeiten gehofft haben auf diesen Tag seines Kommens. Der Abraham hat schon keine Stadt gebaut, weil der Abraham gearbeitet hin hat auf und gewartet auf eine Stadt, die einen festen Grund hat. Aber siehe da, jetzt sind wir an den Zeitpunkt gekommen, wo das Ganze vollendet werden kann und das Volk Gottes schläft. Es hat nicht einmal im Sinn, von dieser Erde endlich wegzukommen. Oder wie der Petrus sagt hier, Vers 13, wir warten aber nach seiner Verheißung, nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, weil das, was wir hier haben, ist pures Unrecht auf dieser Welt. Unser Ziel ist nicht, uns hier bequem zu machen. Und Petrus, die Propheten, sie alle bemühen sich um hier Aufmerksamkeit, weil sie wissen, in den letzten Tagen wird es so sein, dass niemand mehr wartet auf Jesu Kommen. Jesus selbst sagt, wenn der Mensch kommen wird, wird er Glauben finden auf Erden oder nicht? Wo wird es sein? Und er fragt nicht nach der Welt nur hier auf dieser Erde, sondern nach denen, die gerufen sind, ein Licht und ein Salz zu sein auf dieser Erde. Und ich hoffe, ich habe das in der letzten Stunde klar gemacht. Wofür lebst du? Was ist das Ziel des Lebens? Hier uns bequem zu machen oder endlich zu arbeiten, um das Werk abzuschließen? Endlich zur Vollkommenheit zu gelangen, uns zu heiligen für die Welt, damit die Welt erleuchtet werden kann. So schauen wir uns das an. Der Petrus gibt uns einen klaren Weg aus der Finsternis, die sündige Natur, ja, die Finsternis, die Lüge. Geht es dahin über den Weg oder die Treppe, die er uns gezeigt hat im ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes, um in die Wahrheit zu kommen, zu Gott, Gottes Ebenbild zu widerstrahlen. Und der erste Schritt in dem Ganzen ist der Glaube. Dieser Glaube führt mich als erstes zum Kreuz, weil das hier muss gekreuzigt werden. Ohne Tod dieses Ichs kann die Wahrheit keinen Platz haben in unserem Herzen. Gibt es nur Platz entweder für die Wahrheit oder für die Lüge. Und da wir ja in der Lüge geboren sind, muss die Wahrheit die Lüge wegtun, ersetzen. Das Kreuz bringt uns die Wahrheit und tötet die Lüge. So, das ist der Prozess. Und während wir das kreuzigen, werden wir neu geboren. Und wir sollen aber nicht bei der Neugeburt bleiben wie kleine Babys, sondern wir gehen auf dieser Treppe zur Vollkommenheit, weil es soll ja hier heißen, wie sollt ihr durch einen heiligen Lebenswandel? Und was ist ein heiliger Lebenswandel? Es ist genau diese Treppe. Vom Glauben entsteht das Werk, die Tugend. Und aus der Tugend erwächst, aus dem Tun erwächst die Erkenntnis. aus der Erkenntnis kommt die Mäßigkeit und die Selbstbeherrschung. Aus der Mäßigkeit entsteht die Geduld. Und die Geduld führt zur Gottseligkeit oder Gottähnlichkeit oder zu der Gottesfurcht. Das heißt, man lebt im völligen Bewusstsein, man ist ein Geschöpf Gottes. Und daraus entsteht die Liebe untereinander, die brüderliche. Und daraus entsteht dann die Agape-Liebe zu allen Menschen. Wir lieben nicht nur die unsrigen, wir lieben auch unsere Feinde, die uns Böses antun wollen. Wir lieben sie alle. Weil hier sind wir dahin angekommen, wo wir hin sollen. Aber das, habe ich ja schon damals erklärt, ist immer ein schrittweises Vorgehen. Nach der Neugeburt habe ich ein wenig Glauben. Dieser wenige Glaube führt mich zu wenig Tugend. Der führt mich zu wenig Erkenntnis. Der führt mich zu wenig Mäßigkeit. Der führt mich zu wenig Geduld. Der führt mich zu wenig Gottseligkeit, zu wenig brüderliche Liebe und zu wenig Agape-Liebe. Das heißt, ich bin noch nicht fertig. Aber dadurch, dass ich meinen Glauben Tag für Tag ausübe, dadurch, dass ich den Irrtum Tag für Tag aus meinem Leben durchs Kreuz wegtue, wachse ich und wachse und wachse, bis ich hier ankomme an der Vollkommenheit. Und wenn ich hier oben bei der Agape-Liebe bin, bin ich am Ende angekommen in dem heiligen Lebenswandel. Und ich lese es nochmal in Vers 14. Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so bemüht euch, vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden. Diese Dinge sind hier oben. Dann, wenn wir warten, das heißt, wir arbeiten im Warten auf diesen neuen Himmel, auf diese neue Erde, und wir bemühen uns, das heißt, wir setzen allen Fleiß daran, um das zu erreichen, nämlich wir müssen rein sein und heilig und unsträflich im Frieden erfunden werden, wenn die Gnadenzeit schließt. So, der Petrus will also ein Volk vorbereiten. Aber er spricht in diesem ganzen Zusammenhang, und er wiederholt sich häufig und zeigt, dass der Weg ein Leidensweg ist. Und wir haben das damals besprochen, dass das Leid nicht notwendig ist wegen Gott. Leid kommt nie aus Gott. Leid ist die Folge des Abwendens, der Trennung von Gott. Aber als Adam und Eva fielen in Sünde, diese Blindheit, die Lüge über sich selbst, dass sie jetzt ja ein höheres Wesen wären, dass sie jetzt Teil Gott sind oder Gott sind, das kommt nicht zum Vorschein. Sie können das nie mehr erkennen, wenn Gott sie nicht in die Konsequenz des Leides bringt. Gott war es, der sie aus Eden heraustat. Das ist Leid. Gott war es, der zwei Engel vor den Eingang des Gartens setzte, dass sie nie mehr da reinkommen konnten. Und er hat gesagt, jetzt habt ihr eine Erde vor euch, auf der es Not gibt. Weil das ist jetzt das einzige Mittel, dass ihr eure Blindheit erkennt. Das einzige Mittel, das ihr seht, dass etwas in euch schief ist, etwas in euch falsch ist, das muss entfernt werden aus eurem Leben. Ohne Leid können wir nicht sehen unsere Not. Ich habe am letzten Wochenende mit einem jungen Mann gesprochen, der ist über 30 und er hat einen Krebs in seinem Knochen, einen sehr bösartigen Krebs, in dem Sinne bösartig, weil er wächst und kaum Überlebenschancen gibt. Und er kam irgendwie auch dazu, er ist ein gläubiger Mann, sich mit mir auseinanderzusetzen, zumindest teilweise. Aber Gott hat es so geführt, dass ich ihn jetzt auch getroffen habe. Ich habe mal mit ihm am Telefon gesprochen, habe aufgrund seiner Lebensgeschichte ihm versucht zu erklären, dass dort in seinem Herzen etwas betrügt. Und dass dieser Betrug herauskommen muss. Und er ist nicht eine Absicht, wir werden nicht krank, weil wir wollen. Die Frage ist nur, sind wir bereit, aus der Not zu erkennen, worum es geht? Und ich sprach mit ihm und er sagte mir unter anderem auch, dass er eine Not hatte, überhaupt meine Vorträge überhaupt anzufangen zu sehen, weil er sagte, die Leute, die mich empfehlen, ihm, er soll doch mal hineinschauen, was ich sage, würden nicht so ein Leben führen, dass er sagt, ja, wenn der das Wahre sagt, dann müssten die doch, dann müsste die doch anders leben und dann wäre seine Botschaft auch richtig. Das ist ein interessantes Denken, ist es nicht so? Und ich denke, es hat irgendwo einen wahren Hintergrund. Man will doch in denen, die etwas behaupten, auch einen Charakter sehen. Deshalb müssen wir am Ende der Zeit ein Wesen haben, wenn wir von Gott reden, dann müssen die Leute sagen, ihr seid wie Gott. Nicht Gott, aber ihr habt sein Wesen, ihr habt seine Liebe. Da kommt euch aus die Liebe Gottes hervor. Und er sagt, aber die mich empfohlen haben, dass ich dich höre, waren nicht vollkommene Wesen. Und da hat er sich verführen lassen. Er hat gesagt, ich habe aber eine Vertrauensperson und die hat mir es auch gesagt. Und weil diese Vertrauensperson es mir gesagt hat, habe ich mich überhaupt hingesetzt, dich anzurufen. Und er hat gesehen, er hat aber sich nicht bis zum Ende das Ganze angeguckt, warum auch immer. Und jetzt haben wir uns persönlich getroffen. Und der Mann sitzt vor mir. Und er hat sich, ich weiß nicht, wie viele Jahre her bekehrt. Und ich versuche ihm anhand seiner Lebensgeschichte zu erklären, dass etwas in ihm ist, das muss erkannt werden und weggetan. Und er sagt, in mir ist nichts. Ich lebe mit Gott, alles, was ich tue, tue ich aus Gott heraus. Sag ich, okay, dann musst du ein Hiob sein. Weil Hiob wurde geprüft und er war sich bewusst seines vollkommenen Lebens. Hiob war sich bewusst, dass in seinem Herzen nichts mehr ist und die Not hat es geprüft. So, wir können niemanden richten, wir können nicht wissen, was in einem Menschenherz ist. Aber ich kenne den Mann nicht. Aber die ihn kennen, die wissen auch seine Lebensgeschichte oder die kennen auch, woher er kommt, die sehen seinen Lebensplan. Ich habe ihn nie gesehen. Sie haben mir nicht gesagt, er führt ein vollkommenes Leben. Ist auch schwierig, oder? Dennoch brauchen wir am Ende das Zeugnis eines heiligen Lebenswandels. Ich möchte nur herausbringen und zeigen, und ich habe diesem Mann auch diese Beispiele gesagt, ich habe gesagt, Hesekia war ein König, der dachte, er tut alles aus der richtigen Motivation heraus, bis Gott ihn in die Prüfung brachte. Er wurde krank, wurde lebendig, also wieder gesund. Und dann kommen die Botschafter aus Babylon. Und siehe da, aus dem Hesekia oder aus dem Hiskia kommt ein Herz hervor, das alles andere als rein ist, so wie er gebetet hatte in seinem Gebet in Jesaja 38. So, Gott muss uns in die Not bringen, um zu sehen, ob wir uns erkennen. Und er bringt uns auch sicherlich manche in einen Wohlstand, um zu sehen, wo ist jetzt, auf was verlassen wir uns, auf was liegt unser Vertrauen. So, das Leid, ist nicht wegdenkbar unter der Blindheit, weil es hat einen Zweck, nämlich es muss sowohl die Blindheit offenbaren, damit ich sie erkenne und wegtue, weil es so schwer ist, sie zu erkennen. Deshalb ist es nicht einfach mit sehr gläubigen Menschen, wenn sie eine Not haben, im Körper hervorkommt, dass sie erkennen, dass in ihnen irgendwo versteckt etwas fehlt. Weil der Gläubige, und ich sage jetzt mal der betrogene Gläubige, sieht nicht, wie schlimm es in seinem Herzen ist. Er sieht nicht, wie schlimm es ist. Und weil er es nicht sieht, kann er ja auch nichts verändern. Und dann nimmt er immer den Hiob, aber Hiob wusste von seiner Sündhaftigkeit. Hiob wusste von den Sünden seiner Jugend. Hiob wusste, was sein Herz ist und wie schwierig es ist. Und Hiob gelangte aber zu der völligen Herzensreinigung. Und es ist ein gutes Beispiel, ein ermutigendes Beispiel, dass es möglich ist. So wie Henoch, so wie Elia. Diese haben den ganzen Weg innerhalb ein paar Jahre ihres Lebens geschafft. Und jetzt müssen in der Endzeit ab heute auch es etliche schaffen. Wir haben ja gesehen, wie Gott sich zur Seite gelegt hat, die 144.000, damit sie der Welt ein vollkommenes Bild geben von dem, wie Gott ist, im lebendigen Wesen eines Menschen. Aber gläubige Menschen, und das ist der Zwiespalt, den ich manchmal nicht wirklich ergründen kann, dass man so gläubig sein kann und dennoch so blind. Das waren die Pharisäer zur Zeit Christi. Ich kann heute niemanden beurteilen, aber wir sehen es, dass der Mensch, umso religiöser er ist, umso schwieriger kann er erkennen, dass in seinem Herzen doch etwas ist, was ihn betrügt. Ich kann nur von meiner Erfahrung sagen, wo Gott mich vor 14 Jahren bekehrt hat, wo er mir in die Neugeburt verholfen hat, da habe ich mich gesehen, aber ich habe mich recht gut gesehen. Ich hatte keine größeren Sachen als alle meine Süchte und das, was ich so hatte, das dachte ich, das ist meine Not. Aber die waren in einem Augenblick weg. Und jetzt sind 14 Jahre vergangen und ich bekomme einen immer tieferen Blick in mein Herz und ich muss schreien und sagen, wie soll ich je aus dieser Not herauskommen? Und ich brauche den Glauben, aber dieser Glaube muss wachsen, weil je mehr ich mich sehe, umso unmöglicher erachte ich es, dass ich es schaffen kann. Weil ich sehe meine Not, ich sehe mein Herz. Ich weiß ja nicht, das ist ein erstaunlicher Prozess, durch den mich Gott führt, indem ich meine Schwachheit immer mehr erkenne. Und ich habe den Eindruck manchmal, Gott zieht seine ganze Gnade zurück oder er zieht sich zurück, so wie er aus dem Leben Hiskia sich zurückgezogen hat in dem Moment, als die Kundschafter von Babylon kamen, damit der Hiskia sieht, was in seinem Herzen ist. Und Gott führt mich in Umstände, wo ich erschrecke aus einer Nichtigkeit, was ich machen kann. Wie eine Kleinigkeit mich aus der Ruhe bringen kann, aus dem Frieden, in dem ich erfunden werden soll. Aus der Geduld, aus der Liebe zu den anderen. Und so muss ich sagen, ich brauche heute einen viel größeren Glauben, weil ich sehe mich heute schlimmer und in einer größeren Not wie vor 14 Jahren, als ich bekehrt wurde. Und ich denke, das ist der normale Prozess. Weil nur so kann eine Reinigung stattfinden, bis endgültig der Boden des Herzens erreicht ist. Es wäre falsch von mir zu behaupten heute, oh, ich stehe und alles ist gut und Ich wüsste nicht, wo ich heute in meinem Leben einen Fehler finde. Oh, ich finde 1000 Fehler in meinem Leben. Ich könnte heute nicht behaupten, und ich will mich aber noch nicht vergleichen, ich will mich auch nicht mit diesem jungen Mann vergleichen, ich will nur sagen, für mich heute käme es kaum in Frage, zu sagen, ich habe nichts mehr, was mich in meinem Herzen betrügt, weil in dem Moment schon, wo ich das sage, wahrscheinlich betrüge ich mich. So, es gibt diesen Zwiespalt in den gläubigen Menschen, die Hochreligiösen, die der Meinung sind, sie haben eine Gerechtigkeit, aber es ist nicht die Gerechtigkeit Christi, die sie tragen. Sie gucken auf sich selbst und sagen, ich lebe nur noch mit Gott. Ich tue alles aus Gott. Ist nicht der erste Mann, der mir begegnet hat, der mir das gesagt hat, der eine schwere Krankheit hat. Und ich sage mir, ich kann sie nicht richten, ich weiß es nicht. Aber prüfe dich. Aber wie schwer ist es, sich zu prüfen, wenn man denkt, man hat es erreicht. So, lasst uns klar machen, Gott braucht das Leid, um Dinge in unserem Herzen zu zeigen. Und es muss mit der Zeit größer werden. Vor dem Ende dieser Zeit, vor dem, dass die Heiligen ganz vollkommen sein sollen, muss das Leid groß werden. So wie Hiobs Leid, bevor er krank wurde. Ich nehme, das ist das Leid, wo er alles verloren hatte, wo niemand mehr mit ihm war. Jetzt, er war noch nicht krank, er war von Gott noch nicht sozusagen verlassen. So wie er es empfand. Der Hiob war im größten Leid. Alles war weg. Und wir werden auch in dieses Leid kommen. Aber dann wird sich zeigen, stehen wir in der Wahrheit oder nicht, weil dann wird sich an unserem Lebenswandel etwas zeigen. Wir werden aus der richterlichen Position herauskommen. Wir werden demütige Menschen sein wie Christus. Es wird anders sein. Und dieses Leid wird prüfen, wo wir stehen. Weil im Leid kommt dann wirklich hervor, in der Reaktion, ist jetzt Christus mein Leben oder nicht? Und beim Hiob sieht man in seinem Lebenswandel, nicht nur in seinen Worten, und da kommen wir manchmal durcheinander, Hiobs Lebenswandel bewies, dass er in der Wahrheit war, dass er sich nicht betrog, als er sagte, ich habe nichts in meinem Herzen, nicht einen Tag, wo ich zurückblicke, wo ich Gewissensbisse habe. Weil es war ja Gottes Leben, das er anschaute. Hiob lebte in Gott. Seine Taten bewiesen das, was er von sich auch wusste. Das heißt, wir müssen schon bewusst sein unseres Wandels mit Gott, unseres heiligen Wandels mit Gott. Es muss nur ein reelles Bewusstsein sein. Und um dieses Bewusstsein wirklich hervorzubringen, ob es reell ist, muss es ein großes Leid geben, das das hervorbringt. So dass wirklich jeder sehen kann, wie wir uns verhalten. Hiobs Verhalten war, ich bin des lahmen Fuß, des blinden Auge. Er lest euch es nochmal durch. Der Hiob hatte ein Lebenswandel, wo nichts Anstößiges in ihm zu sehen war, von allen seinen Freunden. Niemand konnte ihm etwas aufweisen, außer, dass man ihn wegen seinem Glauben anklagt. Seine 3 Freunde, seine 4 Freunde hatten nichts in der Hand gegen ihn, nur seine Behauptungen. Und gegen die kämpften sie. Aber sie konnten nicht sagen, hey Hiob, wir haben gesehen, dass du das tust oder jenes tust oder das. Sie haben ihn angeschuldigt, dass er so wäre, aber all diese Anschuldigungen waren falsch. Und so sagt auch hier der Petrus, wenn sie euch anschuldigen, sollen sie doch zuschanden werden, wenn sie euren Lebenswandel sehen, dass er ein anderer ist. So, es gibt diese 2 Ebenen, der Religiöse, der blind ist, und je religiöser er ist, umso blinder geht er hinein. Nichts mehr kann ihn irgendwo rausholen, weil er überzeugt ist, er ist okay. Aber wenn er geprüft wird, dann auch im Lebenswandel, dann wird er erkennen, es ist alles nur ein Selbstbetrug. Er wird dann aufstehen und richten und kreuzigen. Und dieses werden die zwei Gruppen sein in diesen letzten Tagen. Das heißt, die Bösen und die stark Religiösen, sie werden sich zusammentun als Ziel, um die hier in großes Leid zu bringen. Und in diesem großen Leid werden sich die, die in der Wahrheit stehen, bewahrheiten als richtig. Nicht nur, was sie behaupten, egal, was in ihrem Leben passiert, egal, unter welche Prüfung sie kommen, wie viel Leid ihnen körperlich oder wo auch immer man sie spottet, man redet falsch über sie, was auch immer man ihnen tut. Es zeigt sich, sie reagieren mit der Agape-Liebe, sie reagieren mit völliger Geduld, mit völliger Christi-Ähnlichkeit im größten Leid. Und wenn sie dort ihre Prüfung bestehen und wenn dort alle Menschen sehen werden, wo sie stehen, dann kann jeder Mensch, so kommt jeder Mensch zum endgültigen Entscheidung. Und so werden die einen versiegelt als die 144.000. Es ist das größte Leid, anderen als Gottlose, und es ist das größte Leid, das je Menschen durchgehen werden. Die Bibel sagt, so eine Zeit gab es noch nie auf Erden. Vielleicht lese ich es in Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12, Vers 1. Zur selben Zeit wird der große Engelfürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen. Denn es wird eine so trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu dieser Zeit. Zu der Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. So, Gott spart sich vielen Menschen, die nicht durchgehen können durch diese Zeit, die werden alle während diesem großen Leid geprüft und sterben. Viele als Märtyrer, wahrscheinlich auch durch Katastrophen, was auch immer kommen wird. Gott legt sein Volk zur Ruhe. Und dann gibt es nur bei dem Schluss der Gnadenzeit die 144.000, die Versiegelten und die Gottlosen. Und dann kommen die sieben Plagen, das größte Leid. Und aus diesem größten Leid wird Gottes Volk befreit. Und wenn Jesus Christus kommt, werden alle auferweckt, die gestorben sind seit dem gerechten Abel, und werden dann hingehen und die 1000 Jahre im Himmel richten und schauen, warum die anderen nicht erlöst sind, die nicht im Buche stehen. So, wir leben an diesem Tag heute. Wir sollten alles dran setzen, wenn wir wollen, den Weg der Heiligung gehen. Wenn wir wirklich auf dem Wege sind, werden wir zwar bewusst werden, dass wir gewisse Siege in unserem Leben davontragen. Aber unser Vertrauen wird nie auf uns selbst sein, sondern immer auf unseren Erlöser. Wir werden uns nicht rühmen können. Vielleicht eines Tages, wenn wir völlig rein sind, wenn wir auch einen völligen Überblick haben über unser Herz, vielleicht wird es dann uns völlig bewusst, so wie Hiob, dass wir dann hineinblicken können und sagen, okay, alles, was ich sehe, ist mein Erlöser. Und dann wird das geprüft werden. Und es wird auch das herauskommen. Und wenn man durch die Zeit geht, der 144.000, durch diese Zeit der Plagen, an ihnen wird gezeigt werden, dass es nicht ein Fehler war, wie sie sich selbst geprüft haben. Sie prüfen sich in dieser Zeit besonders. Sie sehen alles, was sie getan haben an Sünden, aber keine von ihnen können sie noch erkennen als ihre, als die, die nicht ans Kreuz genagelt wurde. Und so überstehen sie dieses größte Leid aller Leiden, bis der Vater den Himmel öffnet und das Ende einleitet. So, es ist mir wichtig, dass wir einen Überblick über den Petrusbrief haben, der nicht die einzelnen Lehren des Petrusbriefs in einem, ja, nicht in einem kompletten Bild hat. Und deshalb wollte ich, auch wenn das vielleicht nicht das übersichtlichste Bild ist, dennoch dazu führen, dass wir sehen, es geht dem Petrus um ein Volk vorzubereiten für die Wiederkunft. Dafür muss man neugeboren werden. Dafür muss Christus Gestalt gewinnen in unserem Leben. Dafür muss man durch Leid gehen und durchs Leid erkennen, die Sündhaftigkeit, wenn sie rauskommt, die Sünde, damit man sie kreuzigt. Damit muss man einen Lebenswandel führen in der Gesellschaft, in der Familie, in der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, das dem entspricht, dass wir Gottes Kinder sind. Der Lebenswandel muss sich verändern. Von der Neugeburt fange ich an, da bin ich an der Linie, wo der Startschuss losgeht. Und ich komme in dieser Zeit, wenn Gott sein Volk versiegelt. Und so hat man ein komplettes Bild über die zwei Petrusbriefe. Und man hat nicht die Lehren irgendwo verteilt, einzeln zu picken. Ja, sie stehen auch für sich. Aber wenn man eine Lehre hat, die man irgendwo rauspickt, dann kann das so sehr, sehr, sehr schnell zu einer Täuschung führen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht vom Weg abkommen. Wir wollen auf dieser Leiter, die ja nicht anders ist als Christus, den Weg gehen, bis wir hinankommen, zu sein wie er. Und dann hoffentlich war dieser Petrus-Studium nicht etwas, das uns am Tage des Gerichts verdammt, sondern am Tage des Gerichts eine große Hilfe sein wird. Weil wir haben jetzt gelernt, wir haben unsere Aufgabe erfüllt, wir sind fleißig und tun, nehmen die Gnade Gottes ganz in Anspruch, bis wir hinkommen an das Ziel. Es wird in unserer Zeit zu Ende gehen. Davon habe ich keinen Zweifel. Ich möchte auf dem Weg bleiben und ich möchte als treu erfunden werden. Ich möchte das Siegel Gottes empfangen, so Gott will, dass ich unter sie komme. Und was willst du? Die Frage musst du dir selbst beantworten. Amen.